Ja, wir sind heute bei unserer letzten Einheit unserer Serie Identität in Christus. Ich möchte nochmal hinweisen auf mein Buch. Ein paar Exemplare gibt es noch. Da könnt ihr einiges nachlesen von dem, was wir besprochen haben, wenn ihr wollt. Gerne einfach auch gegen Spende. Also ich muss nichts verdienen daran. Schmeißt das einfach in die kleine Box, die unten drunter steht, wenn ihr eins mitnehmen wollt. Das Wort wurde Fleisch, das heißt Mensch. Jesus wurde Mensch und er wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit Gott des Sohnes. Das feiern wir jetzt in dieser Weihnachtszeit. Aber wir haben noch mehr. Gott wohnt nicht nur unter uns, sondern Gott wohnt auch in uns, in der Person des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat bei unserer Bekehrung und unserer neuen Geburt Wohnung in uns genommen. Das ist ein Bild für eine ganz enge persönliche Beziehung, für Kommunion. In der WG kommt man sich ganz, ganz nahe, gell? Aber wir sind nicht nur in einer WG mit ihm sozusagen, sondern wir sind eine WG gemeinsam. Wir sind in ganz besonderer Art und Weise eins gemacht in Jesus. Jesus sagt, wir sind in ihm und er ist in uns. Also zwei Personen, die eine Einheit werden, ohne ihre Persönlichkeit zu verlieren. Also so ähnlich wie eine Ehe. Die Ehe ist ein Bild für unsere Beziehung mit dem Herrn. Wir sind in ihm und er ist in uns, so wie er in dem Vater ist und der Vater in ihm ist. Johannes 10, Johannes 14, Johannes 17. Und denkt da nicht räumlich. Es geht hier um Beziehung, um eine besonders enge, intime, persönliche Beziehung. Wir sind in enge Beziehung gekommen, wir sind identifiziert worden mit Gott. Wir sind eine Einheit geworden mit Gott, der allgegenwärtig ist und der selbst eine Einheit aus drei Personen ist. Also ein was will ich sagen, Gott und drei Wers, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und versucht nicht die Dreieinigkeit zu verstehen, da bekommt ihr nur Kopfweh davon, werden wir nie ganz verstehen. Gott ist komplizierter, als wir uns vorstellen können. Und das ist auch gut so, weil wenn du deinen Gott voll verstehen kannst, dann hast du ihn selbst geschnitzt und das wäre kein gutes Zeichen. Wir können ihn nie voll verstehen, er ist unendlich, er ist ewig, aber wir können ihn kennenlernen und wir können in Gemeinschaft mit ihm leben. Also versuch diese Beziehung, die er uns geschenkt hat, mit ihm zu genießen. Er ist dein Schöpfer, der dich vollkommen versteht, der dich besser kennt, als du dich selbst kennst und der dich mehr liebt als irgendjemand anderes oder irgendjemand anderer auf dieser Welt. Gott ist bei uns. Gott wohnt in uns. Er hat enge Gemeinschaft mit uns in der Person des Heiligen Geistes, der uns inspiriert, der uns lehrt, der uns ermahnt manchmal, der uns tröstet, der uns leitet, der uns stärkt. Also ein echter Freund, ein echter Geliebter, ein echter Mentor, wenn wir so sagen wollen. Unser Herr und unser König. Im Epheserbrief haben wir zwei Bilder für die Funktion des Heiligen Geistes, für das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir haben das Bild von einem Siegel und das Bild einer Anzahlung. Maria, schmeißt du bitte mal die erste Bibelstelle hier an die Wand. Wir kommen zu Römer 8 dann gleich. Aber zuerst Epheser 1, Vers 13. In ihm, das heißt in Jesus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Also wir wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Gegenwart in unserem Leben, Gemeinschaft mit ihm in unserem Leben und das ist ein toller Segen. Was ist ein Siegel. Kannst du mal das Bild reinmachen? Genau, das so war ein Siegel in der Antike, also ein Siegelring, wie meistens, wurde in weiches Material eingedrückt, also Wachs oder Ton. Und welche Bedeutung hatte so ein Siegel? Also erste Bedeutung war, in der damaligen Kultur war so ein Siegel in etwa gleichbedeutend mit dem, was eine Unterschrift heute bei uns ist. Also ein Siegel bestätigte die Identität einer Person, bezeugte Echtheit, symbolisierte auch die Autorität dieser Person. Römer 8 heißt es, im Vers 8, so viele durch den Geist geleitet werden, sind Söhne Gottes. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also das Zeugnis des Heiligen Geistes in unserem Herzen bestätigt uns, dass wir wirklich zu Jesus Christus gehören. Zweitens kennzeichnet ein Siegel Besitz. Ein versiegelter Gegenstand war das Eigentum des Besitzers. Das hat das angezeigt. In Ephesus gab es einen Hafen, und wenn jetzt hier Händler Waren gekauft haben aus dem Osten, dann haben sie die versiegelt mit ihrem Siegel, und die wurden dann, sagen wir mal, nach Rom verschifft. Und wenn dann die Diener, die Angestellten dieses Kaufmanns in dem Hafen, der römischen Hafenstadt, nicht Rom selbst, die Waren ausgeladen haben, dann haben sie an dem Siegel ihres Herrn erkannt, was ihm gehört, seine Waren. Und die Bibel sagt uns, wir sind versiegelt hier von Gott. Zeigt, wem wir gehören. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir gehören auch nicht mehr der Sünde, wir gehören auch nicht mehr der Welt, sondern Gott ist unser rechtmäßiger Eigentümer. Der Einzige, der das Recht auf uns hat eigentlich. Wir sind sein Eigentum. Er hat uns erkauft. Petrus schreibt uns davon, ihr seid nicht erkauft durch vergängliche Dinge mit Silber oder Gold. Erlöst von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, mit seinem perfekten, heiligen Leben, das er für uns gegeben hat, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Und der Apostel Paulus gibt uns die Anwendung, die daraus folgt. Im 1. Korinther 6 schreibt er, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib, in eurem irdischen Leben. Das ist die Anwendung. Wir gehören ihm, also lasst uns für ihn leben, lasst uns ihn verherrlichen. Erlösen bedeutet so viel wie freikaufen. Wir sind freigekauft von der Sünde und freigekauft für Gott, von Gott für Gott. Wir sind seine Heiligen, haben wir schon besprochen. Und eine Bedeutung von dem Wort heilig ist abgesondert sein. Abgesondert sein für den exklusiven Gebrauch im Gottesdienst normalerweise. Also wenn wir jetzt hier an den Tempeldienst denken und die heiligen Gefäße, die heiligen Geräte im Tempel, die waren in dem Sinn heilig, dass die nur für den Gottesdienst abgesondert waren, nur für den Gebrauch, um Gott zu dienen. Und wir sind abgesondert von dieser Welt, um Gott zu dienen, für Gott, von Gott, für Gott. Wir gehören Gott. Und wenn das so ist, ist ja nur logisch, wenn er uns geschaffen hat und wir ihm gehören, dann sollen wir für ihn leben und ihm hingegeben sein. Also Gott soll geehrt sein und verherrlicht werden in unserem Leben. Und wirklich ein Christ, der noch für sich selbst lebt oder der noch für diese Welt lebt, ist eigentlich ein Dieb. Bestiehlt Gott, dem eigentlich sein Leben gehört, nimmt sein Leben wieder zurück. Das passt nicht. Das soll nicht so sein. Drittens, ein Siegel kennzeichnet Autorität. Denk zum Beispiel an das römische Siegel, mit dem der Grabstein versiegelt wurde, der vor Jesu Grab gerollt wurde. Also wahrscheinlich mit einem Seil über diesen Stein und dann an den Enden mit einem Siegel befestigt. Und das hat bedeutet, wer das anrührt, der kriegt es mit Rom zu tun. Dieses Grab sozusagen steht jetzt unter der Autorität von Rom, unter dem Schutz von Rom. Wer es anrührt, bekommt es mit der ganzen Macht Roms zu tun. Und so, wir als Versiegelte stehen unter Gottes Schutz und unter seiner Autorität. Jesus hat zu Saulus, der die Gemeinde verfolgt hat, da auf der Straße nach Damaskus gesagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also Jesus hat es persönlich genommen, er hat sich identifiziert mit uns. Und er hat dafür die Seinen gekämpft. Hat den Saulus von seinem Esel geworfen oder wissen nicht, ob er geritten ist oder ob er zu Fuß unterwegs war, hat ihm von den Socken gehauen, auf jeden Fall. Er hat gesagt, so nicht, mein Freund, du verfolgst mich. Du rührst hier meine Versiegelten an. Wir sind unter seinem Schutz, auch unter seinem geistigen Schutz. Er sagt uns im Korintherbrief, er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Wir sehen das auch im Buch Hiob, der Teufel konnte immer nur so weit gehen, wie Gott es zugelassen hat. Wir sind unter seinem Schutz. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4, der, welcher in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Er ist stärker. Gott ist stark, stärker als der Superman, singen wir, gell? Das ist die Wahrheit. Er ist größer als der Teufel und seine Freunde. Die Macht und das Anrecht des Teufels und der Seinen auf unser Leben ist durch Christus gebrochen. Und der Teufel möchte uns oft weismachen, dass er mehr Macht über uns hat, als er es wirklich hat. Er möchte uns gerne Angst einjagen. Und die Bibel sagt uns, er ist ein Lügner, er ist ein Großmaul, er ist so ein brüllender Löwe. Aber die Wahrheit ist, in Jesus sind wir sicher. Kolosser 2 sagt uns, Jesus hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Und er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Er hat einen Triumph über sie gehalten. Römer 8, Vers 1 sagt uns, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Offenbarung sagt uns, hinabgeworfen ist der Verkläger, der Ankläger der Brüder. In Johannes 12 hat Jesus gesagt, jetzt ist das Gericht dieser Welt und jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Jesus hat den Teufel besiegt am Kreuz. Er richtet sein Reich auf in Kraft in dieser Welt. Und wir wissen selbst in Verfolgung und in Bedrängnis, Römer 8, Vers 37 und die folgenden, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, geistliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Er allein ist Schöpfer, alles andere ist Geschöpf. Er liebt uns und wir stehen unter seinem besonderen Schutz. Also wir können Jesus frei und unerschrocken dienen, ohne Angst. Wir sind unter seiner Autorität, unter seinem Schutz. Viertens, in Epheser 1, Vers 14 haben wir gelesen, der Heilige Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Also diese Gemeinschaft mit Gott in der Person des Heiligen Geistes in uns, die wir schon hier und jetzt erleben dürfen, ist die Anzahlung auf unsere vollständige Erlösung. unsere vollständige Erlösung aus dieser gefallenen, unerlösten Welt, auch von unserem Fleisch, von diesen sündigen Impulsen, von unserem unerlösten Leib. Wenn wir Gott eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen und wenn Gott uns eines Tages einen neuen Leib geben wird und einen neuen Himmel und eine neue Erde ohne Sünde, ohne Leid, ohne Streit. Unsere ewige Existenz mit ihm in ungetrübter Gemeinschaft und Herrlichkeit. Dann wird unsere Erlösung vollendet sein. Aber schon jetzt dürfen wir mit ihm leben, in dieser unvollkommenen Welt, in unserem unvollkommenen Zustand. Das ist unsere Anzahlung, das gibt uns Hoffnung auf mehr. Der Heilige Geist in uns ist das Unterpfand in manchen Übersetzungen oder eben die Anzahlung auf unser Erbe. Das heißt unsere Erlösung. Und was ist eine Anzahlung? Ist eine Absichtserklärung. Also zum Beispiel, wenn du ein Auto kaufst und eine Anzahlung auf den Tisch legst, dann kommunizierst du damit, dass du es ernst meinst mit deinem Gebot. Dass du sagst, ich werde diesen Kauf vollenden. Und Gottes Geist in uns ist eine Anzahlung auf die Vollendung unserer Erlösung. So ähnlich wie ein Verlobungsring auch. Unsere Erlösung ist ja ein fortlaufender Prozess. Wir wurden erlöst von der Verdammnis der Sünde, als wir uns zu Jesus bekehrt haben. In Jesus gibt es keine Verdammnis mehr. Wir werden gegenwärtig erlöst von der Macht der Sünde in unserem Leben, aber eines Tages werden wir völlig erlöst sein von der Gegenwart der Sünde im Himmel, in seiner Herrlichkeit. Sünde wird nicht mehr sein. Konsequenz des Sündenfalls wird nicht mehr sein. Kein Tod, keine Krankheiten, keine Tränen, kein Leid und so weiter und so fort. Eines Tages, wenn Gott uns zu sich in seine Herrlichkeit holt, wird auch unser Leib verwandelt werden. 1. Korinther 15 sagt uns, diese Sterbliche wird Unsterblichkeit anziehen. Römer 8, Vers 11, wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Unser irdischer Leib jetzt ist verglichen mit dem zukünftigen himmlischen Leib so ähnlich wie eine hässliche Blumenzwiebel im Vergleich zu einer wunderschönen, herrlichen, aufgeblühten Blume. Paulus verwendet dafür die Gegensätze im 1. Korinther 15 von Verweslichkeit und Unehre und Schwachheit und dann im Vergleich dazu Unverweslichkeit und Herrlichkeit und Kraft. Er vergleicht unsere Verwandlung für die Ewigkeit mit einem Umzug von einem Zelt in ein Haus. Und Paulus schreibt in Philipper 1, ich habe Lust abzuscheiden und bei ihm zu sein, denn es ist weit besser. Hey, wir werden an einen perfekten Ort versetzt. Neuer Himmel, eine neue Erde. In eine perfekte Gemeinschaft mit Gott und miteinander. 1. Korinther 13, Vers 12, jetzt sehen wir ihn wie in einem Spiegel undeutlich. Aber in der Ewigkeit werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkennen wir stückweise, dann aber werden wir erkennen, so wie er uns kennt. Also völlige Erkenntnis, wir werden ihn sehen. Und wir werden diese wunderbare, perfekte Gemeinschaft haben. Und wir selbst, wir werden auch perfekt gemacht sein. Wir werden unser volles Potenzial erreichen. Wie wunderbar ist das? Ich meine, geht ihr euch manchmal auch auf den Keks selbst? Mir geht's so. Ich kann mich manchmal selbst nicht ausstehen. Hey, auch wir werden verändert werden. Johannes schreibt uns, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wow, wir werden ihm gleich sein. Wir haben noch eine genaue Vorstellung, wie die himmlische Ewigkeit genau sein wird. Ich meine, Gottes Herrlichkeit, das übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Der Paulus hatte eine Vorschau oder eine Vision auf dem Himmel. Er sagt, ich weiß nicht genau, ob ich entrückt wurde in den Himmel oder ob es nur eine Vision war, aber er sagt, das, was ich gesehen habe, es ist gar nicht recht, darüber zu reden. Ich kann gar nicht wirklich drüber reden, da fehlen die Vokabeln. Unsere irdischen Worte würden dem überhaupt nicht gerecht werden. Das wäre, wie wenn du einem Buschmann von einem Kino erzählst oder einem Wolkenkratzer oder einem Auto. Dem fehlen die Kategorien, das überhaupt zu begreifen. Und so, wenn die Schreiber der Bibel über die Ewigkeit schreiben, dann berichten sie oft im Negativ. Also es wird kein Tempel mehr sein, es wird keine Nacht mehr sein, es wird keine Tränen mehr geben und keine Trauer mehr geben und es wird keinen Tod mehr geben und keine Sünde mehr geben. Das einzig Positive, was sie uns beschreiben, ist eigentlich, Gott wird bei ihnen wohnen. Und es langt mir eigentlich schon. Die Tatsache, dass wir bei ihm sein werden und dass wir ihn sehen werden und dass wir ihm gleich sein werden, das ist mir eigentlich schon genug. Es gibt keine glücklichere Person, keine liebevollere Person, keine heiligere Person, keine schönere Person im ganzen Universum als Jesus. Und ihm ähnlich sein, das muss die größte und wunderbarste Erfahrung sein, die es für einen Menschen gibt. Und dafür hat Gott uns auserwählt, dafür hat er uns versiegelt, dafür hat er uns erschaffen. Das ist unser Erbe. Und so das, was hier auf dieser Erde stückhaft begonnen hat, wird in der Ewigkeit mit Gott vollendet sein. Wir werden eine tiefere Erkenntnis haben, von Angesicht zu Angesicht, eine tiefere Beziehung, eine vollkommene Liebe, eine ungestörte Gemeinschaft. Unser Leben hier auf der Erde ist eigentlich Training. Das ist so wie der Kindergarten, wir werden vorbereitet. Unser Leben hier. Das christliche Leben ist ein Reifungsprozess, ein geistliches Aufwachsen, ein Hineinwachsen in eine reifere, geistlichere Beziehung mit Jesus. Und es wird dann perfekt sein, wenn wir in der Ewigkeit sind mit ihm. Da wird es vollkommen sein. Das ist unser Erbe in Jesus. Ich liebe das, was der Apostel Petrus uns schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichten Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Das ist ein wunderbarer Vers. Sagt uns erstens, unser Erbe ist uns sicher. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Nicht eine tote Hoffnung, die irgendwann mal enttäuscht wird. So wie die Menschen, die irgendwelchen Philosophien anhängen, Kommunismus oder so, die denken, ja, es wird den Himmel auf Erden geben. Leute, das ist eine tote Hoffnung, die wird enttäuscht werden. Wurde auch immer enttäuscht. Aber wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben einen lebendigen, auferstandenen Herrn. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein. Dass ich fähig bin, euch zu retten. Dass ich der Retter, der Messias bin. Er hat gesagt, ich werde sterben und ich werde am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und das hat er getan. Und wir haben den Heiligen Geist als Anzahlung in unserem Herzen. Gott wird vollenden, das, was er begonnen hat. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und dann zweitens sehen wir hier im Vers 4, wir haben eine beständige Hoffnung. Lesen hier von einem unvergänglichen Erbteil. Unvergänglich. Ewigkeit mit Gott, der Himmel wird nie enden. Der Tod hat dort keinen Platz. Und wir lesen hier, wir haben ein unbeflecktes Erbteil. Das heißt, das Böse hat dort keinen Platz. Es ist ein perfekter Ort, es ist in einem perfekten Zustand, Jesus ähnlich, in der perfekten Beziehung. Also die drei Dinge, wonach unser Herz sich sehnt und denen die Menschen nachlaufen in dieser Welt. Auf der Suche nach einer perfekten Beziehung. Und umziehen von einer Wohnung in die nächsten, in das Größere, in das perfekte Umfeld. Und er wünscht uns selbst, vollkommen zu sein. Im Herzen sind wir alle Perfektionisten, oder? Mehr oder weniger. Das ist, was Gott für uns bereitet hat. Unbefleckt. Und es ist unverwelklich. Das heißt, da wird es keine Alterung geben, keine Abnutzung, keinen Qualitätsverlust. Leute, der Himmel wird nie langweilig werden. Der Himmel wird nie alt werden. Wir werden nie wieder sagen, ach, wenn ich nur das noch hätte oder wenn das auch noch wäre oder so. Das wird es nicht geben. Wir werden überglücklich sein und völlig erfüllt sein und zufrieden sein und total begeistert sein und erstaunt und aus dem Häuschen sein und überrascht sein für alle Ewigkeit. Es wird wunderbar sein. In Epheser 2, Vers 7 heißt es, Gott wird in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Das ist sein Programm für unsere Zukunft. Und wir dürfen auch wissen, was du im Namen Jesu an Guten, an deinen Mitmenschen getan hast, das wird auch für immer bestehen bleiben. Dafür wirst du belohnt werden. Das wird nicht umsonst sein oder irgendwann mal egal sein oder verloren sein. Nee, das hat ewigen Wert. Und das gibt meinem Leben einen echten Sinn und einen echten Wert und dem, was ich tue, einen echten Wert. Ich persönlich könnte nicht ohne dem leben. Das war so ein Ding, was mich zu Jesus gebracht hat, als junger Mensch. So dieser Gedanke, worum geht's im Leben? Und wenn das Leben jetzt nur, wenn das alles wäre, was hier ist, und das Leben wäre nur irgendwie aufstehen und arbeiten und irgendwann sterbe ich und dann ist irgendwann alles vorbei und alles egal, so könnte ich nicht leben. Ich wäre wahrscheinlich ein totaler Assi geworden, wenn ich mich nicht zu Jesus bekehrt hätte. Oder irgendein Aussteiger, der gesagt hätte, hey, ihr könnt mich alle mal, das ist sowieso sinnlos alles hier. Was soll die Veranstaltung hier? Kann gleich von der Brücke springen oder so. Aber zu wissen, es hat einen Sinn, es hat einen Wert, der ewig bleibt, das macht einen Unterschied in meinem Leben. Ist nicht wie die Hoffnung der Welt. Die Hoffnung der Welt ist vergänglich. Weißt du was? Du wirst alles verlieren, was du hast in dieser Welt. Alles. Sogar dein Leib. Alles in dieser Welt ist befleckt. Irgendwie getrübt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und wir haben das beobachten können, gell? Jetzt im Herbst und Winter, alles verwelkt. Es wird alt, wir werden enttäuscht. Aber unser Erbteil ist beständig. Es zerfällt nicht, wie ein Haus vielleicht. Und es verliert auch nicht an Wert durch Inflation. Und kein Dieb kann es uns wegnehmen. Es hat eine ganz andere Qualität als unsere irdischen Erbteile. Hey, Erben ist schön, aber unsere irdischen Erbteile sind gar nicht so wichtig. Das ewige Erbteil ist wichtig. Das ist ganz anders. Es ist beständig und unverwüstlich und ewig und sicher. Und diese Wahrheit, die macht was mit uns. Diese Identität, die wir als Erben haben. Und das können wir sehen im Leben von diesen Männern, die im Neuen Testament eine Vorschau hatten von dem, was noch kommt für uns. Die waren nie wieder dieselben. Der Apostel Johannes, der Offenbarung 21 und 22 geschrieben hat, der wurde gefoltert für Jesus. Und trotzdem, die Leute konnten ihn nicht davon abhalten, wieder weiter Jesus zu verkündigen. Sie haben ihn verbannt, auch das hat nichts gebracht, hat die Offenbarung bekommen. War nicht aufzuhalten. Stephanus hat den Himmel offen gesehen, als er gesteinigt wurde, der erste Märtyrer, der erste Mensch, der umgebracht wurde wegen seinem Glauben an Jesus. Er hat den Himmel offen gesehen in der Situation, die Herrlichkeit gesehen, hat Jesus gesehen, wie er auf ihn wartet. Und er ging mit Freude, mit Vorfreude in diesen Märtyrertod. Total krasse Situation. Alle um ihn herum waren zornig und haben geflucht und haben getobt und haben Steine auf ihn geworfen. Und er hat gestrahlt wie ein Engel und er hat gebetet für seine Mörder. Voll krass. Und wir wissen, nichts konnte den Paulus aufhalten. Der hat ein sehr entbehrungsreiches Leben gelebt für Jesus. Schreibt im 2. Korintherbrief davon, von seinen Verfolgungen und Gefängnis, Verleumdungen, Todesgefahren, Schläge oft, gesteinigt, Schiffbrüche, Hunger, Kälte, Sorgen um die Gemeinde, Mühe. Und das Krasse ist, bei seiner Bekehrung hat der Herr ihm schon im Voraus gezeigt, was er für seinen Namen wird leiden müssen. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Und ich frage mich, ob er davor diese 3 Tage, in denen er blind war, ob er da vielleicht schon eine Vorschau auf die Herrlichkeit bekommen hat. Aber was würdest du sagen, wenn der Herr dir das zeigt und sagt, okay, das wird dein Leben für mich sein? Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, okay, das ist nett, Herr, danke für das Angebot, aber ich glaube, ich habe andere Pläne. Nicht so der Paulus. Der war nicht aufzuhalten. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, er ist unterwegs nach Jerusalem und die Propheten prophezeien ihm, dass er gefangen genommen wird und so weiter. Und es konnte ihn nicht aufhalten. Niemand konnte ihn abhalten. In Philipper 3 schreibt er, ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und seine einzige Sorge war, dass Christus durch ihn groß gemacht wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Alles andere war egal. Das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn, schreibt er im Philipper 1, Vers 21. Er hat gesehen, was ihn erwartet hat. Er hat keine Angst mehr vor dem Tod gehabt. Und ich meine, was kann man den Menschen antun, für den Sterben Gewinn ist? Wie kann man den aufhalten? Leute, das Schlimmste, was Menschen uns antun können, ist uns in die Herrlichkeit befördern. In seine Gegenwart, in unsere wahre Bestimmung. Und diese Hoffnung, die macht was mit uns. Die macht uns erstens mutig und zuversichtlich. Wir müssen keine Angst haben vor niemandem. Zweitens motiviert sie uns. Paulus schreibt uns auch, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen im Reich Gottes. Motiviert mich, weil ich weiß, ich werde belohnt werden. Jesus sagt, für jedes dumme Glas Wasser, was ich jemandem gebe im Namen Jesu, wird er mich belohnen. Es ist überhaupt nicht schwer, Schätze im Himmel zu sammeln. 1. Korinther 15. Daher, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Unsere Hoffnung setzt uns frei, selbstlos zu dienen. Jesus war uns ein Vorbild, gell? In Johannes 13 lesen wir in dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat und dass er vom Vater ausgegangen ist und wieder zum Vater zurückgeht, begann Jesus den Jüngern ihre Füße zu waschen, weil er Perspektive hatte. C.S. Lewis schreibt, wenn man die Geschichte liest, findet man, dass die Christen, die das meiste für die gegenwärtige Welt taten, genau jene waren, die am meisten an die zukünftige Welt dachten. Erst seitdem Christen es aufgegeben haben, an die andere Welt zu denken, sind sie so ineffektiv in dieser Welt geworden. Wir brauchen eine ewige himmlische Perspektive für unser Leben. Dritter Punkt, unsere Hoffnung lässt uns in diesem Leben weise investieren. Hilft uns, gute, richtige Prioritäten zu haben. In Matthäus 6 hat Jesus gesagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Diese Vergänglichkeit, von der wir gesprochen haben. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Also auf gut Deutsch, lebt nicht für das, was vergänglich ist, lebt für das, was wirklich zählt. Wir können uns nichts mitnehmen von unserem Zeug in die Ewigkeit. Gar nichts. Ich meine, manche Menschen haben das geglaubt. Die Pharaonen zum Beispiel haben Grabbeigaben und so weiter. Und die Archäologen wissen, das ist alles noch da, das Zeug. Niemand hat das mitgenommen. Letzter Zeit war es in Zeitungen wieder, dass sie da neue Gräber gefunden haben, gell? Mit Grabbeigaben und dem Ganzen. Die konnten sich nichts mitnehmen. Und auch du kannst ja nichts mitnehmen. Kein Geld, kein Haus, ja nicht mal deinen eigenen Leib. Wird irgendwann verwandelt werden, wirst einen neuen kriegen. Aber du wirst ja nichts mitnehmen. Und Jesus sagt, investiert weise. Ich meine, wenn du wüsstest, du würdest aus deiner popeligen Wohnung in ein paar Tagen umziehen in dein Traumhaus in Hawaii, sagen wir, wie viel würdest du noch in deine Wohnung investieren? Ja, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, oder? Du würdest in ein neues Zuhause investieren. Alles andere wäre unweise. Und wir können uns nichts mitnehmen aus dieser Welt. Aber wir können es vorausschicken, sagt uns Jesus. Und wie tun wir das? Schätze im Himmel sammeln? Durch all das Gute, das wir tun an unseren Mitmenschen im Namen Jesu. Dafür werden wir belohnt werden. Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also Barmherzigkeit, hier, Jesus liebt dich. Glas Wasser, tsching, hast schon Schätze im Himmel gesammelt. Gar nicht kompliziert. Geh einfach mit offenen Augen durch den Tag. Schau, wo Gott dich gebrauchen kann. Seine Liebe weitergeben kannst. Ermutigung. Gar nicht schwer. Praktisch helfen. Viertens, unsere Hoffnung, unser Erbe gibt uns Kraft und Perspektive durchzuhalten in schweren Zeiten. Petrus schreibt im 1. Petrus 1, Vers 6, also nach den Versen, die wir gerade gelesen haben, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Eine kleine Zeit. Ist nicht für immer. Ist ja begrenzt. Also darfst du wissen, wenn du durch eine schwierige Zeit gehst, deine Krankheit, deine Behinderung, dein Leid ist nur kurz. Unser Leben ist kurz, wie ein Windhauch, wie die Blume, die blüht an einem Tag und verdorrt ist am nächsten Tag. Unser Leben ist kurz. Schwierige Ehe. Hey, nur bis dass der Tod euch scheidet. Hilft zu ertragen. Hilft treu zu bleiben. Also wir sind nicht konfrontiert mit einem nie endenden Leid. Es ist nur vorübergehend. Und deswegen schreibt der Paulus im 2. Korinther 4, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte, schreibt er da, das ist so krass, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Also denkt an diese Liste, was der Paulus alles durchgemacht hat. Das bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitig, das Unsichtbare ist aber ewig und hey, die ewige Herrlichkeit wiegt das Leid um ein Vielfaches auf. Wir dürfen auch da wissen, unser Leiden ist nicht sinnlos. Gott hat immer einen Zweck wenn er sowas zulässt in unserem Leben. Nicht, dass Gott es immer hervorruft, aber ich meine, wir machen uns manchmal selber das Leben schwer, manchmal anderen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Aber Gott gebraucht alles zum Guten, haben wir schon gelernt, wenn wir ihn lieb haben. Und so hat Gott einen Zweck auch für unser Leid. Zum Beispiel, dass wir Licht und ein Zeugnis sind für die Menschen, die noch verloren sind, die auch durch schwierige Zeiten gehen in ihrem Leben. So ist das Leben hier in dieser Welt, Höhen und Tiefen. Aber sie sehen den Trost, den wir haben durch Jesus, die Kraft in uns. Das ist ein Licht für sie. Oder als Ermutigung für unsere Geschwister. Oder als Zurüstung, dass wir andere trösten können mit dem Trost, mit dem wir getröstet wurden. Er gebraucht schwere Zeiten in unserem Leben auch, um uns zu formen. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Also es wird nicht verloren sein. Nichts ist verloren in unserem Leben. Gott wird alles zum Guten mitwirken. Das gibt uns Hoffnung. Und fünfter Punkt, letzter Punkt, unsere Hoffnung reinigt uns. Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 3, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Also wir wissen, wir sind dazu bestimmt, ihm ähnlich zu sein, ihm gleich zu sein, perfekt, heilig. Deshalb wollen wir auch jetzt schon so leben. Eigentlich das ausleben, wer wir schon sind in ihm. Und wie es unserer Bestimmung entspricht. Also es ist ganz wichtig für unser Leben, dass wir eine ewige Perspektive haben. Und ich denke, wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Das ist vielleicht der Hauptteil von meinem Job hier. Dass ich mich und uns immer wieder daran erinnere, hey, diese Welt ist vergänglich. Es ist nicht alles hier. Es geht um viel, viel mehr. Wir haben eine Zukunft, wir haben eine Hoffnung. Wichtig, dass wir diese ewige Perspektive haben, dass wir unser Leben hier nicht verschwenden und dass wir weise Entscheidungen treffen. Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht. Heute würde man sagen, unsere Staatsbürgerschaft. Das ist so ein weiteres Bild, was wir hier haben. Unsere Staatsbürgerschaft ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also wir sind Himmelsbürger. Das ist unser Zuhause. Hier in dieser gefallenen, gegen Gott rebellischen Welt sind wir Fremde. Sind wir Ausländer. Deswegen fühlen wir uns nicht immer wohl. Es ist eine fremde Kultur, die uns nicht entspricht. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Wir campen eigentlich hier nur so vorübergehend. Wir sind auf der Durchreise in unser echtes Zuhause, in die Herrlichkeit bei Gott. Und danach sehnt sich unser Herz. Und das Leben hier auf dieser Erde ist eigentlich nur ein kleiner Augenblick im Vergleich zur Ewigkeit. Weitaus größten Teil deines Lebens, also so die nächsten 1000 Billionen, Millionen von Jahren ungefähr, wirst du dort verbringen. Nicht hier. Und wir sind schon erlöst zu diesem Zweck. Der Heilige Geist in uns ist die Anzahlung auf unser Erbe. Und der Heilige Geist erinnert uns dran, wer wir sind. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was wir die letzten Wochen besprochen haben. Wer bist du in Christus? Du bist gerecht, gerechtfertigt in ihm, begleitet mit seiner Gerechtigkeit. Du bist ein siegreicher Heiliger. Du bist ein Kind Gottes, ein Königskind. Wir sind Jesu geliebte Braut. Wir sind der Leib Christi. Wir und du bist eine Wohnung für Christus. Du bist sein Schatz. Du bist sein Kunstwerk. Du bist sein Lehrling, das ist ein Jünger. Du bist sein Werkzeug. Du bist sein Diener. sein Eigentum. Wir sind seine Auserwählten, wir sind seine Mannschaft. Wir sind Lichter in dieser dunklen Welt. Und wir sind versiegelte Erben. Wir sind Himmelsbürger. Wir haben eine Hoffnung. Also lass uns das ergreifen, wer wir sind in Jesus. Lass uns das ausleben, was wir sind in Jesus. Lass uns ihn suchen, seinen Willen tun. Lasst uns richtige Prioritäten setzen. Gerade wenn wir auch in ein neues Jahr vorausschauen jetzt. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte abschließen. Geschichte von einem Missionars-Ehepaar, die meiste Zeit ihres Lebens auf dem Missionsfeld in Afrika verbracht haben, unter vielen Entbehrungen. Und jetzt waren sie alt und sie sind zurück auf dem Weg nach Amerika, waren Amis. So ein paar Jahre her. Und auf demselben Schiff ist der Präsident Roosevelt. Und als dieses Schiff einläuft in den Hafen von New York, sind da die Menschenmassen mit ihren Fahnen und sie jubeln dem Präsidenten zu und begrüßen ihn. Und die sehr alte Missionarsfrau sagt zu ihrem Mann, ah, das ist nicht fair. Hier der Präsident, der war ein paar Tage in Afrika, hat Safari gemacht, hat seinen Spaß gehabt und wird hier mit Pauken und Trompeten und Salven und so weiter empfangen. Und wir haben so viele Jahre unserem Herrn gedient und kein Hahn kräht nach uns. Und ihr Mann schaut sie an und sagt, ja, aber wir sind noch nicht zu Hause. Leute, wir sind auf dem Weg. Lasst uns so leben mit dieser Perspektive. Amen. Vater, wir danken dir für die Hoffnung, die du uns gegeben hast in Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass wir ja diese letzten Wochen so ein klares Bild gewinnen konnten von dem, wer wir wirklich sind. In dir, Jesus. Was du wirklich für uns bereitet hast, ja, was du in unserem Leben tust. Und Herr, ich möchte beten, dass du unser Leben ausfüllst, Herr, dass du uns füllst mit deinem Geist. Das ist, was wir meinen, wenn wir darum beten, Herr, dass du uns, ja, du dich ausdrückst, Herr, dass unser Leben voll mit dir ist und nicht mit unserem egoistischen, weltlichen Kleinkram. Vater, füll uns. Und gerade jetzt, wenn wir auf Weihnachten zugehen, lass uns geistlich klar sehen. Wir leben in so einer verrückten Zeit, so viel Dunkelheit und doch wissen wir gerade, dass das Licht im Dunkelsten, am hellsten strahlt. Und Herr, das wünschen wir uns für diese Weihnachtszeit, dass du Menschen zu dir ziehst, Herr, dass Menschen, vielleicht gerade auch wenn sie einsam sind jetzt in dieser Corona-Zeit und Dinge nicht so laufen, wie wir uns das gewünscht hätten, unsere Familie kann nicht die Eltern besuchen und ja, aber Herr, wir wollen das alles dir geben und bitten, Herr, dass du es gebrauchst, dass wir strahlen, dass wir leuchten, dass wir eine gute Einstellung haben in dem Ganzen und ja, dass Menschen dich in uns sehen können. Herr, begleite uns und segne uns durch diese Zeit in das neue Jahr. Und Herr, wir wollen sagen, soli Deo Gloria, dir allein die Ehre. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.